Forbes schätzte das Vermögen von René Benko noch vor 2 Jahren auf 4,5 Milliarden Euro. Jetzt liegt sein Imperium in Trümmern. Die Signa ist pleite, es wird alles abverkauft bis zur Klobürste. Dieser Podcast dreht sich um Benkos Geschichte, seine Licht- und seine Schattenseiten, seine Freunde und Feinde und die Machtkämpfe, die sich nun um sein Vermächtnis entspinnen. Und wo ist jetzt eigentlich Benko? Wo ist sein Geld? Wir schauen uns das an. Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast. Benko, Folge 2.
Vom Millionär zum Milliardär.
Wir stehen hier in Igels bei Innsbruck vor dem Haus von René Benko. Die Republik hat sich hier zuletzt ins Grundbuch eingetragen, weil es doch Meinungsverschiedenheiten wegen gewisser Steuerschulden gab. Und wir als Steuerzahler haben uns unser neues Haus einmal angeschaut. Stefan, wie gefällt's dir?
Naja, Schönheit liegt halt dann doch immer ein bisschen im Auge des Betrachters. Ich muss sagen, dafür, dass da so viele Millionen hineingeflossen sind, ist es doch einigermaßen schmucklos. Abgesehen vielleicht von dem riesengroßen, schwarzen, von Schmetterlingen umkreisten Totenschädel, der vor dem Haus im Garten steht. Es erinnert ein bisschen an diese Retortensiedlungen, in die sich reiche Leute gerne zurückziehen und sich dort eine Villa im Einheitsstil bauen. Nur dass es hier eben keine Siedlung ist, sondern ein einziges riesengroßes Anwesen.
Mir persönlich gefällt die Gegend ganz gut. Da ist eine kleine Volksschule gegenüber. Es gibt fußläufig einen Spa. An der Deko müsste man noch arbeiten, aber vielleicht, wenn man aus den Thuyen-Hecken ein Chrysler-Building herausschneidet und ein paar Lichterketten drauf tut, ich glaube, dann wird das schon gemütlich. Mein Name ist Anna Thalhammer. Ich bin Chefredakteurin von Profil und neben mir ist jetzt Stefan Melicher, Chefreporter bei Profil. Und mein Recherchepartner in Sachen Signa und René Benko. Ebenfalls bei uns in der Runde ist Anja Malenschek von der Podcast-Werkstatt, die uns freundlicherweise beim Produzieren dieser Podcast-Reihe hilft. Wir sprechen heute über den kometenhaften Aufstieg von René Benko, wie er zu Reichtum kam und wer ihm dabei geholfen hat. Und welchen Luxus sich der gefallene Milliardär, der kürzlich sogar einen Insolvenzantrag stellen musste, sich bis vor kurzem gerne gegönnt hat. Wir haben in der letzten Folge schon ausführlich über Benkos Aufstieg und seinen Durchbruch gesprochen. Das ist wohl das Kaufhaus Tirol in der Maria-Theresien-Straße in Innsbruck gewesen. Das ist sowas wie die Einkaufsstraße in der Tiroler Hauptstadt. Benko hat das runtergerockte Einkaufszentrum im Jahr 2004 gekauft. Da war er gerade einmal 27 Jahre alt. Und das Ding hat er dann mit mehr als 100 Millionen Euro schick hergerichtet. Angeblich aus nostalgischen Gründen, weil er da immer mit seinem Opa war und so gern Rolltreppe gefahren ist. Und er hat sich für dieses erste Megaprojekt auch einen sehr bekannten Architekten engagiert, der heißt David Chipperfield. Benko selbst nennt das Kaufhaus Tirol sein Gesellenstück. Es hatte damals einiges an Überzeugungsarbeit in der Bevölkerung gebraucht. Es gab wütende Bürgerinitiativen, aufgeregte Bürgermeister. Vom Landeshauptmann bis zum Kanzler waren alle irgendwie in dieses Kaufhaus involviert. Heute zweifelt wohl kaum jemand daran, dass das Projekt die Innsbrucker Innenstadt aufgewertet hat. Es ist auch wirklich sehr schick mit viel Glas und allen Shops, die man so braucht.
Benko hatte, nachdem er das Kaufhaus Tirol auf Schiene gebracht hat, ordentliche Expansionspläne. Die Gesellenprüfung, um bei dem Wort zu bleiben, die mag er in Innsbruck bestanden haben. Das Meisterstück sollte aber in Wien folgen. Mitten in der Innenstadt, ein paar Schritte vom Stephansdom entfernt. Dort schlug die Signa im Doppelpack zu. 2007 kaufte sie der skandalgebeutelten Bank BAWAG die ehemalige Zentrale ab. Und ein Jahr später folgte dann direkt dahinter die ehemalige Zentrale der Länderbank. Ein imposantes Gebäude an einem großen, offenen Platz. Heute steht hier das, vor allem bei arabischen Gästen, extrem beliebte Park Hyatt. Beliebt ist das Ding allerdings nicht immer gewesen, in erster Linie beim Denkmalschutz. Die hatten ein großes Thema mit den Fenstern unter anderem. Wie auch immer, 143 Luxuszimmer und ein Pool mit goldenem Boden sind sich dann doch ausgegangen. Das Projekt hätte Benko übrigens nicht ohne einen Partner umsetzen können, nämlich George Economou, der damals einer der reichsten griechischen Reeder gewesen ist. Kennengelernt haben sich die übrigens über die HSH Nordbank, das ist eine deutsche Regionalbank. Benko war dort Kunde und die Bank gehörte auf der anderen Seite auch wieder zu den größten Schifffahrtsfinanzierern. So haben sich die beiden kennengelernt, die Bank hat sie quasi zusammengebracht. Und Benkos Verkaufstalent überzeugte offenbar den Griechen. Während die Konkurrenz komplizierte Modelle und Charts gegenüber Investoren präsentierte, erklärte der Tiroler sein Konzept, ich zitiere, so überzeugend, dass es auch Nicht-Immobilienexperten verstanden. So hat der Reeder später geschwärmt. Der Reeder hat jedenfalls nach einem langen Abend des Redens viel Geld in Benko-Projekte gebuttert. Unter anderem hat er groß in das Park Hyatt investiert und er ist auch beim Kaufhaus Tirol in Innsbruck eingestiegen, Benkos erstem Großprojekt. Die zwei, Benko und sein Reeder-Freund, sind dann mit ihrem Geld auch nach Deutschland gegangen. Dort haben sie 2010 den zweitgrößten Immobiliendeal in Deutschland durchgezogen, nämlich indem sie die Zentrale der deutschen Börse erworben haben. Ja, und so ist es dann dahingegangen. Ein Projekt nach dem anderen ist letztlich aufgegangen, zumindest fürs Erste. Und nach ein paar durchaus erfolgreichen Jahren hat Economou sein Engagement im Benko-Recht 2015 beendet. Aber andere Geldgeber standen da schon Schlange. Große Investoren wie Ernst Tanner, der Verwaltungsratspräsident von Lind und Sprüngli, oder Thorsten Töller. Das ist der Gründer von Fressnapf und der ist heute noch Miteigentümer der Signa. Über die werden wir in einer späteren Folge auch noch genauer sprechen.
Einige von diesen Investoren wollen heute mit Benko gar nichts mehr zu tun haben. Aber auch Benko hatte in seiner Vergangenheit ein paar Investoren, mit denen er wegen schlechtem Image heute besser nicht mehr anstreifen will. Einer davon war Benny Steinmetz. Das ist ein reicher israelischer Diamantenhändler, der zuletzt mit der Justiz einige gröbere Probleme hatte und auch wegen dem Abbau von Bodenschätzen in Afrika und Osteuropa regelmäßig medial in der Kritik steht. Mit ihm gründete Benko im Jahr 2013 ein Joint Venture. Gemeinsam hat man sich dann des berühmten Kaufhaus des Westens KDW angenommen und hat sich das geschnappt. Und dazu sind weitere 16 Immobilien der Kaufhauskette Karstadt gekommen. Stolzer Kaufpreis allein für das KDW soll mehr als 1 Milliarde Euro gewesen sein. Das Kaufhaus des Westens, wer noch nicht dort war, das ist ein Luxus-Shopping-Tempel im Herzen von Berlin und ein echtes Wahrzeichen der Stadt. Wir reden da von bis zu 60.000 Quadratmetern Verkaufsfläche und von 40.000 bis 50.000 Besuchern pro Tag. Und in der Vorweihnachtszeit, wenn dann alle noch shoppen gehen, können es auch schon einmal 100.000 so sein. Dieses Projekt war quasi der Beginn von Benkos nicht besonders erfolgreicher Karriere im Handelsbereich. 2015 sind Benko und Steinmetz dann auch getrennte Wege gegangen. Wahrscheinlich gerade noch rechtzeitig, bevor der israelische Milliardär mehrfach gröbere Probleme mit der Justiz bekommen hat, übrigens auch wegen Korruptionsverdachts. Für Benko ist es hingegen damals zumindest noch immer weiter bergauf gegangen. Im Jahr 2022 hat der Tiroler laut Forbes noch als einer der reichsten Männer Österreichs gegolten und sein Vermögen wurde auf rund 4,5 Milliarden US-Dollar geschätzt.
Geld hatte Benko jedenfalls wie Heu und der Signa gehören zumindest teilweise heute noch schicke Hotels und Shoppingtempel. Es gibt Villen, die entweder Familienstiftungen gehören oder Familienmitglieder und so kleine Annehmlichkeiten wie eine 64-Meter-Yacht namens Magna Grecia. Lauter Dinge, die man in der Freizeit halt so braucht, wobei er selbst scheint von Freizeit gar nicht so irrsinnig viel zu halten. Ehemalige Signa-Mitarbeiter erzählen sich scherzhaft, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wo Benko sein Gewand herbekommen hat, weil er angeblich immer nur gearbeitet hat, Tag und Nacht, immer und überall. Er soll immer gesagt haben, der schönste Tag vom Urlaub ist der letzte, weil dann geht's wieder ins Büro. Und auch Feiern in der Freizeit war offenbar nicht so seins.
Du bist auch für Brot und Spiele zu haben.
Ja, warum nicht? Das hat die letzten Jahrtausende schon funktioniert.
Wird man dich da heute auch was ordentlich was Tschechern sehen oder sowas? Oder hält man sich da, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann doch zurück?
Nein, ich halte mich generell zurück. Das hat jetzt nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Aber das eine andere Gläschen wird schon dabei sein.
Es gilt ja hier auch als Partywochenende, nicht nur als sportliches.
Ja, weil ich bin kein großer Partytiger, aber ich genieße es und freue mich, wenn wir viele Leute treffen.
Naja, wenn er meint, dann hackelt er halt lieber. Und wer viel arbeitet, braucht wenigstens ein schickes Büro und da soll Benko auch halb gewohnt haben. Die Einrichtung aus dem Büro ist mittlerweile übrigens versteigert und zu Geld gemacht worden im Rahmen des Sanierungsverfahrens der Signa. Und was da so unter den Hammer kam, das ist schon bemerkenswert. Da gab es zum Beispiel einen 4 Meter langen Schreibtisch. Da kann man sicher ganz viel Spannendes drauf ablegen. Einen 54 Quadratmeter großen Teppich. Einen 3 Meter hohen Schaukasten des Chrysler Buildings, das ist dieser Wolkenkratzer, dieser berühmte in New York, der sowas wie ja, der Höhepunkt sozusagen des Immobilienkaufrausches bei der Signa gewesen sein dürfte. Beleuchtet hat er das Büro mit einem 78-flammigen Luster. Zumindest von der Lichtstärke her dürfte er also für Transparenz gesorgt haben. Sonst war es damit zumindest nach außen hin ja nicht immer so besonders gegeben. Und gleich nebenan beim Büro gab es auch den berühmten Weinkeller, wobei das war eben eher eine Weinbelletage, wie man in Wien sagt, im ersten Stock. Übrigens ist auch der Privatjet halb zum Büro umgebaut worden. Also der eine von den beiden Jets, die Signa hatte ja mehrere. Uns wurde erzählt, dass es da sogar einen Drucker gab, der auch mit Satelliteninternet verbunden war, weil Benko immer alles ausgedruckt haben wollte. Er ist, so hören wir, mit großen silbernen Koffern voll Papier durch die Gegend geflogen. Wichtige Geschäftsunterlagen, alles, was er halt so zum Arbeiten gebraucht hat. Wenn die Flüge länger gewesen sind, dann, so hören wir, soll er sich auch Buchungszeilen, also in der Buchhaltung sozusagen einzelne Positionen, wofür Geld ausgegeben worden ist, ausgedruckt haben und gelesen haben. Und das macht eigentlich in der allerobersten Vorstandsetage auch wahrscheinlich nur noch jemand, der ein echter Control-Freak ist. Dann hat er im Flug wahrscheinlich nachgelesen, wie viel für Kugelschreiber ausgegeben wurde. Oder für einen Wolkenkratzer, wahrscheinlich alles, was ihm da so untergekommen ist. Man sagt in der Signa, Benko sei einer der ganz wenigen gewesen, der die Finanzen wirklich komplett im Blick gehabt hat, der die Zahlen seines Unternehmens perfekt gekannt hat. Überhaupt sagt man ihm nach, dass er die Unternehmensgruppe in allen Details extrem gut gekannt hat. Das hört man auch, dass er da niemanden so wirklich gerne reinschauen hat lassen. Prinzipiell soll einer sein, der sich nicht so gerne in die Karten schauen lässt.
Dass Benko nur gearbeitet hat, ist schon etwas, das bei vielen Leuten in der Signa sehr hängen geblieben ist. Da erzählt man sich fassungslose Anekdoten, zum Beispiel von einem Fußballspiel in Spanien, zu dem er gefahren ist. Gespielt haben Real Madrid gegen Barcelona, das ist für Fußballfans das Ding. Und was hat Benko gemacht? Er hat in der Pause am Laptop im VIP-Bereich gearbeitet, also genießen dürfte wirklich nicht so seins gewesen sein. Aber immerhin 2 Laster hatte er, und zwar Zigarren und Rotwein. Sein Lieblingsrotwein war lange Jahre der Tignanello. Ich kenne ja nur Zweigelt und Grüner Veltliner, aber ich habe auf Wikipedia nachgelesen, was das für ein Wein ist. Den Wein gibt es seit den 70ern und er war, Zitat, einer der ersten Rotweine, die in der Region ohne weiße Trauben und mit den Rebsorten Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc hergestellt worden sind. Tignanello gilt als innovativer Pionier der modernen italienischen Spitzenweine, der sogenannte Super Toskana. Später hat er dann lieber Bordeaux Lynch Basch getrunken und setzte eher auf Weine aus Frankreich. Bei den Zigarren liebte er die aus Kuba. Und eigentlich hat er fast immer eine in der Hand gehabt. Die erste hat er schon in der Früh geraucht und er soll jeden Tag bis zu 14 Zigarren geraucht haben, dauernd und immer und mit Lungenzug. Und darum sei im Flieger auch eine extra Lüftung eingebaut gewesen, damit er auch dort noch rauchen kann. Jedes Jahr zum Jahreswechsel soll sich Benko dann vorgenommen haben, aufzuhören, aber bisher hat er es offenbar nicht geschafft. Diesen Jet, der da umgebaut wurde, den hat er übrigens übernommen, als die Signa in die Pleite geschlittert ist. Den kleineren haben sie dann versteigert.
Ja, und dann die Yacht. Übrigens kann man sich eine Yacht auch in unserem Signa Monopoly als Spielfigur aussuchen. Das ist doch recht passend. Die echte von Rene Benko, beziehungsweise eigentlich gehört sie einer seiner Stiftungen, soll mittlerweile allerdings zum Verkauf stehen. Die Benkosche Yacht hieß ursprünglich Roma. Nach einer Generalsanierung heißt sie jetzt Magna Grecia. Das schnittige 64 Meter Schiff, ich meine, mit 64 Metern ist das eigentlich schon ein Schiff, wurde von der deutschen Elsfleter Werft gebaut und hat da ein paar Annehmlichkeiten gehabt, unter anderem einen Swimmingpool, ein Kino, ein Fitnesscenter, Klimaanlage, klar, eine Wasserrutsche, und wenn man es ganz lustig haben wollte, dann konnte man die Yacht auch so als Art Basis nehmen, um von dort aus Jetski zu fahren und sich mit Paddleboards zu vergnügen. Einen ganz kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings schon. Die Yacht ist eine Second-Hand-Yacht. Benko, oder eben eigentlich eine seiner Stiftungen, hat sie 2015 von Ronny Pecik gekauft. Ronny Pecik ist ein reicher Investor, wer ihn nicht kennen sollte. Jetzt wird berichtet, dass die Yacht zum Verkauf steht, und zwar für vergleichsweise günstige 40 Millionen Euro. Aber wer meint, das zusammenkratzen zu können, Vorsicht, man muss da freilich auch noch mit ordentlichen Betriebskosten rechnen. 12.000 Euro pro Tag sollen da so zusammenkommen. Dafür ist halt dann auch Platz für 12 Gäste und 12 Crewmitglieder, die diese Gäste bestens umsorgen. Benko soll mit seiner Yacht sehr gern vor Capri oder auch vor Ibiza gelegen sein, wobei er auch zur berühmten Immobilienmesse in Cannes per Schiff anreiste und dort protzig im Hafen Station machte. In den warmen Monaten sind auf der Yacht da dann auch immer wieder prominente Personen zu Gast gewesen, ganz besonders vor Ibiza. Im Jahr 2018 war zum Beispiel ein gewisser Thomas Schmidt auf ein paar Drinks an Bord. Schmidt war damals Generalsekretär und Kabinettschef im Finanzministerium, praktisch der wichtigste Mann der Finanzverwaltung nach dem Minister. Benko lernte ihn just zu einer Zeit kennen, als die Signa eine heikle Steuerprüfung laufen hatte, bei der nicht alles nach Wunsch verlief. Und dann war da noch der damalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache. Im Sommer 2017 besuchte er vor Ibiza Benko auf seiner Yacht, um sich dann ein paar Stunden später vor versteckter Kamera von einer falschen Oligarchennichte verschaukeln zu lassen.
Prinzipiell fuhr Familie Benko nicht gerne alleine auf Urlaub, es waren eigentlich immer Gäste da. Im Sommer machte man es sich auf der Yacht gemütlich, in den kalten Monaten eher im Chalet N in Oberlech. Auch das gehört einer Benko-Stiftung. Sich dort einzumieten für eine Woche ist circa genauso teuer wie die Yacht von Benko zu chartern. Wir sprechen hier von rund 300.000 Euro pro Woche. Nun gut, das Chalet N dürfte ein ähnlich genutztes Hotel sein wie das Haus in Igels, das zumindest auch einer Schloss Hotel GmbH gehört. Also der Name könnte da auf anderes hinweisen. Nämlich, so dürfte zumindest diese Immobilie am Ende des Tages wohl eher eine gewesen sein, in der nur Benko und Friends waren. Ob das der Fall ist, prüft gerade die Finanz, die im Februar dort hineingekracht ist, um sich die Gästelisten zu holen. Man will wohl überprüfen, was hier vonstatten gegangen ist, weil wenn das ein eher privates Feriendomizil der Familie Benko war, dann wird sich schon die Frage stellen, ob das nicht steuerlich anders zu behandeln gewesen wäre. Dass dieser Hotelbetrieb dann auch noch vom Steuerzahler rund 1,2 Millionen Euro Corona-Hilfen bekommen hat, ist jedenfalls einmal bemerkenswert. Naja, und wir hoffen, dass dieses Steuergeld geholfen hat, um Personen wie Tina Turner, Hansi Hinterseher oder Niki Lauda den Aufenthalt dort angenehmer zu machen. Wir werden auch immer wieder gefragt, ob wir wissen, wofür das N in Charlie N steht. Genau können wir es nicht sagen, aber wir nehmen an, dass das N entweder für Natalie steht, das wäre Benkos Frau, oder für eins der drei Kinder im Alter zwischen 8 und 10 Jahren. Deren Namen fangen nämlich auch alle mit N an. Ist schon originell, Stefan, oder?
Vielleicht steht es auch einfach nur für Nobelabsteige. Weil schön ist es dort in Oberlech ganz sicher. Die Bilder, die man da so sieht, die sehen richtig toll aus. Das Chalet N auf 1660 Metern Seehöhe ist sowas wie eine große Holzhütte, aber halt eine der extremen Luxussorte. Es gibt da spezielle Köche, einen schicken großen Spa-Bereich und riesige Suiten. Und dann gibt es noch was, was man nicht so auf Fotos sieht, denn interessanterweise hat die Betreiberfirma des Charlie N noch vor kurzem schnell den Besitzer gewechselt. Eigentlich hat diese Betreiberfirma einer Tochtergesellschaft der Signa Holding gehört, der Signa Luxury GmbH. Liebe Hörerinnen und Hörer, das müssen Sie sich jetzt nicht auswendig merken. Um Benko, seine Stiftungen und die Signa herum gibt es schließlich hunderte Firmen. Viele von ihnen heißen irgendwas mit Signa, andere beginnen zum Beispiel mit dem Buchstaben RB, also wahrscheinlich Rene Benko. Und jetzt zurück zum Charlie N. und der Betreiberfirma. Nur zwei Tage vor der Insolvenzeröffnung der Signa Holding am 27. November ist diese Betreiberfirma verkauft worden, und zwar an die Muxel Berggasthof Schlössle GmbH, der die Immobilie des Charlie N. gehört. Diese Firma wiederum ist über mehrere Ecken im Besitz einer Benko-Stiftung. Und das ist eben jetzt ein bisschen die Sache. Offiziell gehört Benko ja eigentlich nichts.
Keine Yacht, keine Jagden, wo viele prominente Gäste geladen waren. Auch sein Zuhause nicht in Igels gehört ihm, das gehört einer GmbH in Wien. Das andere Haus an der Hungerburg, das ihm auch gehört, direkt an der Nordkette, in dem er seit der Pleite immer wieder residiert, das gehört der RB Immobilienverwaltungs- und Co. KG und damit indirekt wiederum irgendeiner Benko-Stiftung. RB steht, wie Stefan schon gesagt hat, wohl für Rene Benko. Im Firmenbuch taucht er dann aber mit ganzem Namen in keiner Funktion auf. Benko ist in seinem Reich also offiziell gar nichts. Fast alles gehört seinen Stiftungen und die hatten ihm das dann offenbar zur Verfügung gestellt. Das ist besonders interessant, wenn man bei der Signa auch keine Funktion hat, weil jeder Normalsterbliche fragt sich dann halt doch, was das soll. Es war ja nicht immer so, dass Benko nichts war in seinem Unternehmen. Das ist so, seit er im Jahr 2013 in einer unangenehmen Angelegenheit verurteilt wurde. Die Strafe ist aber mittlerweile getilgt und Rene Benko hat seine weiße Weste wieder. Es hat allerdings auch Vorteile, wenn man einfach in seinem Unternehmen offiziell nichts ist.
Ja, das wusste man schon früher einem Rockefeller, also durchaus jemanden, dem sich jemand wie Benko ein Beispiel nehmen kann wahrscheinlich. Diesem Rockefeller wird das Zitat zugeschrieben: Glücklich ist der, der nichts besitzt, aber alles kontrolliert. Nach dem Motto, wem nichts gehört, dem kann man auch nichts wegnehmen. Aber hinter den Kulissen muss man dann schon weiter das Sagen haben, und auch bei Benko stellt sich die Frage, ob er in Wahrheit bei der Signa weiter den Ton angegeben hat.
Warum genau?
Naja, das könnte im Zuge der laufenden Insolvenzen jetzt schon eine Rolle spielen und bei einem allfälligen rechtlichen Nachspiel. Sollte Benko nämlich so etwas wie ein faktischer Geschäftsführer gewesen sein, dann stellt sich die Frage, ob man ihn für mögliche Fehler haftbar machen kann. Faktischer Geschäftsführer, das hieße, am Papier ist es zwar jemand anderer, aber eigentlich hätte Rene Benko angeschafft, was zu tun ist. Ob so ist, wird sich wohl noch herausstellen. Die Stimmung bei manchen Gläubigern ist aber schon so, dass man auch vom Benko Geld sehen will. Es ist übrigens immer bestritten worden, dass Benko faktischer Geschäftsführer der Signa war. Allerdings hat er zumindest bei zwei sehr wichtigen Signa-Firmen einen Beratervertrag.
Geld zu verdienen ist das eine, aber das muss man dann auch in trockene Tücher bringen. Man kann es in Stiftungen tun oder in eine Projekt GmbH. Wichtig ist jedenfalls ein großes Firmennetzwerk, damit die Kohle immer fließt und fließt. Und dann braucht man noch wen, der für einen die heiklen Sachen unterschreibt, weil man ja gar nicht da ist. Von der Signa kann man da echt was lernen. Das ist schon ein Lehrbuchbeispiel von Intransparenz und Steuerschonung. Wie sie das gemacht haben, wie das Konstrukt aufgebaut und optimiert wurde und wo Rene Benkos Geld und seine Millionen eigentlich sind, das ist das Thema unserer nächsten Folge.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.